Auch einen wunderschönen guten Morgen, Vormittag von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Und für alle diejenigen, die auf Röme waren, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Schlaf noch nachholen können. Aber fit seht ihr aus. Der Bibeltext, um den es heute Morgen geht, steht in Lukas 22, 39 bis 46. Lukas 22, 39 bis 46. Dort steht geschrieben, und er ging, nämlich Jesus, ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir befinden uns in einer ganz besonderen Situation hier. Ich weiß gar nicht, was so euer Bild von Jesus ist. Das entspannt mich ein bisschen, weil ich das jetzt vielleicht auch gar nicht so erfüllen kann und alles euch irgendwie ansprechen kann und sagen kann, okay, so und so sieht Jesus aus. Ich kann euch aber von dem erzählen, wie ich bisher Jesus wahrgenommen habe, mein Leben lang. Und das Besondere ist, ich glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn du es auch tust, sag doch mal ein Amen. Amen. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass es einen Heilsplan gibt, dass Gott seinen Sohn Jesus geschickt hat, um uns alle zu erretten. Und somit, und da fallen wir so ein bisschen in theologische Geflechte rein, die ich gar nicht so ausbauen muss jetzt heute Morgen, ist aber Jesus, der Gott ist, der Sohn Gottes ist, gesandt vom Himmel her, 100% Gott und 100% Gott. Mensch, 100% Gott, aber 100% Mensch. Und für mich war Jesus, bis ich diese Stelle irgendwann als Teenager gelesen habe, immer so der souveräne Jesus. Jesus, der Tischler ist und natürlich äußerlich und nicht nur innerlich stark ist, der Jesus, der Menschen heilt, der Menschen begegnet und sie frei werden von ihrer Sünde, von ihrer Last. Das ist für mich immer Jesus gewesen. Und dann lese ich irgendwann diese Stelle und denke, was in aller Welt ist das für eine Bibelstelle? Sie zeigt mir einen Jesus anders, als ich ihn irgendwie als Teenie, als Kind irgendwie gelernt habe. Als Kind habe ich immer gelernt, Jesus ist stark, Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat alles getragen, damit ich leben kann, damit ich nicht mehr die Last tragen muss. Und dann diese Bibelstelle, die mir ganz deutlich zeigt, ein Jesus, der schwach ist, ein Jesus, der Mensch ist, ein Jesus, der Angst hat. Und ich hatte mir in der Vorbereitung, als Annika und ich uns zusammengesetzt haben und überlegt hatten, okay, was bewegt Gott so in unseren Herzen? Und wir hatten uns so dreimal getroffen und hatten uns ausgetauscht. Und dann diese Bibelstelle hat uns sehr bewegt. Und wir haben gesagt, diese Bibelstelle wollen wir unbedingt, über diese Bibelstelle wollen wir unbedingt predigen heute Morgen. Und ich freue mich total darüber, dass ich so ein Teil Auslegung machen kann und Annika durch auch eine persönliche Geschichte auch erzählen kann und genau das lebendig machen kann, was so ein Stück weit wir auch hier lesen. Und vielleicht kann sich der ein oder andere gar nicht das so richtig reinversetzen. Und ich habe das versucht. Ich habe in der Vorbereitung so überlegt, hey, Todesangst, Angst zu haben, so wie Jesus hier Angst hatte, kann ich das? Hatte ich das jemals? Und ich musste diese Frage eigentlich für mich glücklicherweise mit Nein beantworten. Ich hatte noch nie Todesangst. Ja, ich meine, ich bin ja mal als Kind rot über die Straße gelaufen, so, aber da hat man keine Todesangst. Da ist man vielleicht nur ein bisschen dumm oder blind. Und dann, okay, einmal hat ein Auto richtig laut gehupt, da hatte ich ein bisschen Schiss, aber ich hatte da keine Todesangst. Und auch jetzt habe ich keine Todesangst. Und daher kann ich das so auf der emotionalen Ebene erstmal gar nicht nachvollziehen. Aber dann kam mir eine Geschichte in den Sinn, sie betraf mich nur so marginal, ist, dass ich früher einige Teenager begleitet habe und es war 2001, nämlich gerade die Anschläge auf das World Trade Center sind passiert. Und da war natürlich in der ganzen westlichen Welt oder in der ganzen Welt so ein Raunen, so ein, oh nein, das ist ja eine Angst auf einmal, die aufkam, die es vorher noch gar nicht gab. Auf einmal wurde es real. Ja, irgendwelche Terroristen aus dem Mittleren Osten oder sonst woher, auf einmal sind die vor unserer Tür. Und ich habe einen jungen Mann begleitet und er hatte das leider auch von zu Hause aus, ist immer so eine Angst geschürt worden. Und wir waren dann gemeinsam, er war 13 in etwa, 12, 13 und wir sind gemeinsam, weil es in etwa mein Nachbar war, wir wohnten nah aneinander und sind dann zusammen mit dem Bus gefahren. Und er hat wirklich geheult in diesem BVG-Bus, in diesem Berliner Bus und gesagt, Alex, wir werden alle sterben. Alex, wir werden alle sterben. Und er meinte das ernst, es war jetzt nicht witzig gemeint. Und ich dachte, okay, wie gehe ich mit ihm um? Also ich habe nicht so empfunden. Ich dachte, natürlich ist das schrecklich. Und es ist real, ja. Ich meine, jetzt über die letzten Jahre sind auch Dinge passiert. Hier in der Fuhlsbüttler Straße ein Anschlag oder in Berlin, als der eine Bus da in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist. Und das ist real, so. Und dieser junge Mann, der saß da und hat geweint und hat gesagt, Alex, wir werden sterben. Und ich glaube, wir werden nicht den nächsten Monat überleben. Und ich konnte mit ihm beten. Er hat zu dem Punkt, hat er Jesus noch nicht in seinem Herzen angenommen. Preis dem Herrn. Inzwischen ist er bekehrt und hat Jesus angenommen und hat nicht mehr diese Todesangst. Aber das war so die einzige Geschichte, wo ich das wahrnehmen konnte. Dass es jemanden gibt, irgendwie in meinem näheren Umkreis, der mit dieser Angst irgendwie zu tun hat. Und auch Jesus hat hier Angst. Jesus hat Todesangst. Im Griechischen steht Agonia. Das ist im Grunde, dass jemand mit so entsetzlicher Angst ringt. Das heißt, alle anderen Türen sind zu und man befindet sich gefühlstechnisch in einem Raum mit dieser Angst und man kommt nicht raus. Und so wird Jesus gerade beschrieben. Haut das hin, mein Herr Jesus, der siegreich ist, der souverän ist, der groß ist, der Sohn Gottes ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und jetzt ist er Mensch und ringt in Angst, mit Angst. Ich möchte die Predigt in drei Teile unterteilen. Das ist einmal, wenn der Presenter funktioniert. Vielen Dank, das hast du weitergeklickt. Einmal die Angst Jesu, das Was habe ich es genannt, der Gebetskampf, das Warum und der Wille Gottes, das Wohin. Es gibt in dieser Geschichte so zwei Gruppen, die so ein bisschen gegenüberstehen oder zwei Personengruppen. Und eine Gruppe ist Jesus. Ja, Jesus ist natürlich keine Gruppe, aber die eine Person ist Jesus und gegenüber Jesus stehen die Jünger. Und ich glaube, nicht umsonst ist diese Geschichte so auch geschrieben, dass irgendwie Jesus eine Reaktion hat auf das, wie die Angst gerade ist und die Jünger eine andere Reaktion. Das ganze Setting ist, dass die Jünger und Jesus gerade so das Mahl miteinander genommen haben. Jesus hat von Anfang an angekündigt, hey, ich werde mich hingeben, ich werde sterben. Und alle wussten, auch Jesus selbst und die Jünger wussten, es dauert nicht mehr lang, bis Jesus abgeholt wird. Es dauert nicht mehr lang, bis Jesus, denn eben, was er regelmäßig gepredigt hat, sterben wird und sich hingeben wird. Das wussten die Jünger, das wusste Jesus. Und jetzt ist die letzte Stunde gekommen. Das heißt, die nächste Geschichte ist im Grunde die, dass er abgeholt wird und verhaftet wird. Wie ist nun die richtige Reaktion auf so eine Situation? Und ich habe vielleicht nicht ganz so ein Beispiel hierfür, aber ich habe, bitte eine Folie weiter. Das ist die Jugend. Ja, leider sieht man sie jetzt gar nicht so gut. Aber wir haben am letzten Abend ein Foto gemacht am Strand. Das sieht aus, als würde da Schnee fallen. Und die Jugend ist mir so zum Vorbild geworden, wie man richtig reagiert in einer vielleicht schwierigen Situation. Und zwar ist es uns nicht immer gelungen, aber in dem Jugendhaus ist ständig mal irgendwas passiert. Also wir sind gefühlt alle irgendwie mal zwischendurch krank geworden, Schnupfen, irgendwie verschleimt und uns ging es irgendwie nicht gut. Ich weiß, dass es so ein bisschen rumging in Röme und auch die Erwachsenen betraf. Der eine hat sich beim Kochen geschnitten oder jemand ist beim umgeknickt. Beim Fußball gab es glücklicherweise gar nicht so viele Verletzte wie in den letzten Jahren. Also preis dem Herrn, auch Gott dafür, ja, preis dem Herrn, mega gut. Gab immer so viele Verletzte, aber dieses Jahr wirklich so gut wie keine. Und ich habe eine Sache mitgekriegt, und zwar, ich war in einem anderen Zimmer und ich höre nur so ein Jesus, Jesus. Und dann dachte ich, hey, Jesus, okay. Dann habe ich mal zugehört, so durch die Wand, die Wände sind dünn in Röme. Und Und dann hat ein Teenie-Mädel für das andere Teenie-Mädel gebetet. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wofür, aber das war so mega cool, dass ich irgendwie gemerkt habe, da musste kein Leiter her, da musste kein Mitarbeiter her, kein Erwachsener, sondern ein Mädchen hat für das andere gebetet und gesagt, irgendwie Jesus, bitte begegne ihr jetzt. Und ne, also ich weiß gar nicht mehr genau das Gebet und hat mich total ermutigt. So. Es ist uns nicht immer gelungen, ja, an Momenten, wo jemand da angeschlagen war oder sich nicht wohlgefühlt hat, gleich umzuschalten und zu sagen, wir reagieren richtig und sagen, wir beten jetzt. Ja, aber unsere erste Reaktion sollte doch die sein, wir beten jetzt. Ja, dazu komme ich aber gleich nochmal. Und daher an dieser Stelle ein Vorbild für mich, die Jugend. Und auch Jesus, finde ich, entscheidet sich richtig, wie er mit dieser Todesangst umgeht. Was tut er? Er betet. Er nimmt sich vielleicht mit seinem Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Vielleicht hast du schon mal in irgendeiner Weise ähnliche Gefühle mal gehabt oder andere Gefühle. Der Mensch tendiert dazu, zu flüchten. Irgendwie das zu nihilieren, das wegzupacken, in eine Kiste zu tun und wegzuschieben. Ich bin Fachmann dafür, ihr Lieben. Einfach das irgendwo wegzudrücken. Kennt ihr den Spruch, Zeit heilt alle Wunden? Ich würde gerne sagen, Gott heilt alle Wunden, okay? Wir können natürlich geduldig sein, das wegschieben, aber irgendwann wird es uns einholen. Irgendwann wird es uns einholen. Ich glaube, Jesus entscheidet sich hier richtig, die Jünger nicht. Sie schlafen ein, eigentlich wissen sie, was kommt. Jesus ist in dieser schwierigen Situation. Was tut er? Er akzeptiert seinen Weg und stellt sich dem Bevorstehenden. Vielleicht geht es uns manchmal so in Gebeten, dass wir beten und denken, okay, Jesus, du kannst jetzt das Problem wegnehmen. Das wäre doch das Beste. Jesus, und das betet Gott, Jesus betet zu Gott, Gott, kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Und zeitgleich betete er, wozu ich im dritten Punkt kommen werde, dein Wille geschehe. Jesus, kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Gott, kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Und Jesus weiß ganz genau, es geht nicht. Das heißt, Jesus akzeptiert den Weg, den sein Vater für ihn bereithält. Das wäre doch eigentlich mega cool, wenn Gott die Sünde einfach so wegnehmen würde. Und Jesus nicht ans Kreuz gehen müsste und leiden würde. Um Jesu willen. Aber Jesus weiß ganz genau, das ist der Weg. Ja, und vielleicht gibt es manche von uns, die so sehr hoffnungsorientiert sind, was ich total liebe und bleibt das. Aber in dieser Hoffnungsorientierung wird es so sein, dass wir trotzdem immer auf Mauern, auf Probleme stoßen werden, immer auf Anfechtungen stoßen werden. Aber das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Was tun wir? Wir können natürlich beten und das sollte unser Gebet sein, Herr, nimm dieses Problem weg, aber wenn dieses Problem nicht weggeht und wir steuern gerade drauf wegs zu, was sollen wir tun? Hey, wir brauchen Gott an dieser Stelle. Und Jesus macht genau das Richtige und betet. Und das ist die Versuchung. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo der Teufel Land gewinnen möchte. Jetzt, wo Jesus am Boden ist. Der Kampf, ich habe immer gedacht oder immer auch gepredigt und das sehe ich immer noch so, dass der Kampf, den Jesus hatte, dass er am Kreuz geschehen ist. Aber ich würde sagen, der fing viel früher an, nämlich hier im Garten Gethsemane. Der Kampf findet hier statt. Mit diesem aufopferungsvollen Gebet nimmt Jesus die Macht vom Teufel und gibt sie Gott. Herr, kann dieser Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Er nimmt die Macht vom Teufel in dieser Situation. Herr, und ich möchte mir das als Vorbild nehmen, dass wenn ich in schwierigen Situationen bin, dass ich genau das bete und sage, okay, ich möchte die Macht vom Teufel einfach nehmen. Der Teufel möchte an dieser Stelle irgendwie Anfechtungen. Durch Anfechtungen in meinen Kopf, in mein Herz rein, mich da rausziehen und meine Füße von dem Boden fegen. Aber mit diesem kraftvollen Gebet, dein Wille geschehe, nehmen wir die Macht vom Teufel und geben sie unserem Vater im Himmel. Im Text steht, dass Jesus sich hinkniete. Die Juden sind in der Regel, ist es was Besonderes, wenn sie sich hinknien. Vielleicht diejenigen, die mal in Israel waren, die Bilder auch von der Klagemauer sehen, die sehen die Juden immer im Stehen und dann wippen sie oder laufen rum und dann beten sie. Und wenn es hier heißt, dass ein Rabbi oder ein Jude wie Jesus sich hinkniete, dann bedeutete das was. Jesus hat sich hingebungsvoll hingekniet mit einer intensiven Dringlichkeit und mit einer Demut. weil es einfach ein Kampf für ihn war. Eine Sache, die mich ganz besonders begeistert in diesem Text, den ich persönlich schwierig finde, aber mir auch zeigt, dass Jesus so unglaublich stark war, auch als Mensch, als Sohn Gottes und als Mensch, ist, dass seine Position sich nicht ändert. Was meine ich damit? Egal in welcher Situation sich Jesus befindet, er ist sich seiner Identität bewusst. Woran mache ich das fest? Er betet, Vater. Jesus bleibt immer in der Anrede Vater. Das heißt, er ist gerade in diesem geschlossenen Raum gefühlt. Ja, alle Türen sind zu, die Angst überwältigt ihn. Und was tut er? Er betet Vater. Das heißt, er ist sich ganz bewusst, ich bin der Sohn Gottes. Gott ist in mir. Mein Status ändert sich nicht. Und auch Gottes Status ändert sich nicht. Und wie oft kommen wir ins Zweifeln, wenn wir in solchen schwierigen Momenten sind, naja, irgendwie liebt mich Gott noch oder ist er denn da für mich oder ich verstehe nicht, warum er jetzt mein Gebet nicht erhört. Aber Jesus war nicht so. Jesus wusste, Gott ist souverän. Gott hat einen Plan und das ist auch gut. Und ich bin sein Sohn, ich bin sein Kind. Gott bleibt Gott, egal in welcher Situation sich Jesus befindet. Kommen wir zum Warum, beziehungsweise der Gebetskampf. Jesus geht an dieser Stelle hinab in alle Tiefen der Angst, der Todesnot, der menschlichen Schwäche. Dieser Prozess, in dem sich Jesus hier befindet, hat ihm geholfen zu verstehen, unter welchem Druck die Menschen stehen. Unter dem Druck der Sünde, der Beschattung, der Angst, wir Menschen leiden. Jesus musste diese Erfahrung machen, damit er überhaupt unsere Last nehmen kann. Ich glaube, Jesus musste Angst in der Art spüren, damit er deine Angst, die du hast, nehmen konnte. Das ist der ganze Sinn dahinter, warum Gott Mensch geworden ist. Er hat unser Leben gelebt. Er weiß, was du durchmachst. Das sagt mir der Text auch. Er weiß, wie du dich fühlst, wenn du in den tiefsten Tiefen bist. Er weiß, wie du dich fühlst. Er weiß, dass du das Gefühl des Versagens hast. Er weiß, dass du das Gefühl der Angst hast. Er weiß, wenn du leidest. Er weiß, wie du dich fühlst. Und er kann dir darin begegnen. Es gibt so eine schöne Analogie zwischen dem Garten Eden und dem Garten Gethsemane. Das ist irgendwie ein besonderes Bild für mich, weil es für mich hat noch eine ganz besondere Sache verstehen lassen ist, warum Jesus das durchmachen musste. Als Adam und Eva die ersten Sünder waren im Garten Eden, alles war perfekt, so wie sich's Gott gedacht hat. Die Schöpfung, alles so sollte es sein. Löwe und Lamm weiden zusammen. Und dann kommt Sünde durch Adam in die Welt hinein, in sein Herz. Und dann haben wir quasi am Ende dieser Geschichte, haben wir quasi einen Jesus, der im 1. Korinther 15 als letzter Adam betitelt wird. Und das ist der Grund, weil nämlich durch Adam, den ersten Adam, Sünde in die Welt gekommen ist und durch Jesus die Sünde genommen wird. Aber auch Jesus unterliegt dieser Versuchung und empfiehlt es den Jüngern und sagt, betet mit mir, damit ihr nicht dieser Versuchung unterliegt. Jesus ist aber siegreich herausgegangen. Und er schließt diesen Kreis, indem er die Sünde und der Versuchung widerstand und indem er dem Willen Gottes folgt, was Adam ja bekanntlicherweise nicht gelungen ist. Weil die Jünger schliefen, stand Jesus dieser Versuchung und der Konfrontation alleine gegenüber. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, in welchem Kampf Jesus da war. Und vielleicht kennt das der ein oder andere auch, sich alleine zu fühlen und zu sagen, hey, ich hätte gerne jemanden an meiner Seite, der für mich betet. Und das ist einer der Gründe, warum ich es liebe, dass wir Gemeinde leben, dass wir Leute an unserer Seite haben. Wir müssen nicht allein sein. Wenn du hier in diesem Raum sitzt und sagst, du fühlst dich allein, ich möchte das nicht. Wir als Pastoren möchten nicht, dass du dich allein fühlst. Sag uns das, komm auf uns zu. Wir brauchen nicht allein sein. Wir haben einander, wir haben Gott. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir füreinander beten, so wie die Teenie-Mädels dann auch. Aber dazu muss eine Person gesagt haben, hey, ich habe ein Leiden, mir tut irgendwas weh. Und so dürfen auch wir zu Gott kommen und sagen, hey, ich habe ein Leiden, Gott. Das anzuerkennen, dass diese Angst da ist, anzuerkennen, dass dieses Problem da ist. Und dann auch das nicht nur mit Gott zu kommunizieren, sondern auch mit jemandem aus der Gemeinde, einem Christen, der es mittragen kann, mindestens im Gebet. Beten tut nicht weh, ihr Lieben. Jesus hat an dieser Stelle keine Person an seiner Seite, der ihn im Gebet im Ringen um die Sache unterstützt. Wir lesen in Vers 43, dass ein Engel kommt und ihn bestärkt, und das war auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Zusage, wo auch Menschen manchmal einen auch im Stich lassen. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist die größte Instanz. Und er spricht dir zu, dass er dich liebt und dass er da ist und dir Kraft schenkt. Manchmal auch nicht diese Situation zu bereinigen und wegzunehmen, sondern dich durchzutragen. Weil ich glaube, dass wir dann am Ende viel stärker rausgehen werden, als wenn Gott alle Probleme einfach lösen würde. Manchmal dürfen und müssen wir durch diese Probleme durch. Aber das können wir nicht allein, sondern wir brauchen Gott. Nachdem Jesus auf geistlicher Ebene diesen Kampf gewonnen hatte, ermutigt er seine Jünger erneut, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Er spricht ihnen das zu und sagt, hey, ich habe eine Erfahrung gemacht und die müsst ihr auch machen, betet, das ist wichtig. Eigentlich müssten wir das doch besser wissen. Wenn Probleme auftauchen, sollte unsere erste Reaktion sein, ich bete. Luther hat einmal gesagt, das habe ich schon mal gesagt, wir haben keine Zeit, also lasst uns beten. Wie oft sagen wir, oh, da ist ein Problem, na, nee, ich muss jetzt mein Auto waschen. Oder, naja, wie kann ich denn dieses Problem lösen? Ah, ich muss noch von irgendwo, weiß nicht, dann gehe ich erstmal zur Bank und werde das mal erstmal klären oder frag den, ob er mir Geld leihen kann oder, weiß ich nicht, da dieses Problem. Wir rattern oft ganz, ganz schnell hier oben irgendwie die Lösung des Problems. Wir sind effizient, wir sind deutsch, wir können das, ja. Hey, aber das eigentlich, was passieren muss, ist doch, dass unser Herz sagt, bete. Dass im Innern der Heilige Geist sagt, nimm dir die Zeit zum Beten. Das ist viel wichtiger, als dass du dir jetzt die Finger irgendwie schmutzig machst, dich krumm machst und irgendwie ein Problem löst, sondern zuerst betest. Danach kann dir doch Gott mega coole Impulse geben, wie du dieses Problem lösen kannst. Und vielleicht passiert ja auch das Wunder, dass er das Problem einfach löst. Das Reden mit Gott befreit. Aber nicht nur reden, sondern auch hören. Das gibt jetzt der Text nicht direkt her, aber ich glaube, das ist mega wichtig, dass wenn wir zu Gott reden, dass es wie so ein Gespräch ist. Ich habe mich im Rahmen dieser Predigt mit ein paar Statistiken auseinandergesetzt und Forschungen. Und es war ganz interessant, dass da ging es um seelisch-psychische Veränderung durch Gebet. Und dass sie Auswirkungen auf die Gehirnaktivität hat, ja, dieses so ein Gebet. Interessant ist, dass Gebet quasi eine Gegenüberstellung von der Auswirkung, die im Gehirn passiert, und einem entspannteren Lebensstil zeigt. Gegenüber Krisen vor allem. So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das spannend findet, aber im Hippocampus, das ist irgendwo da im Kopf, sind meistens so die emotionalen Dinge werden bewertet. Ja, Emotionen oder emotionale Bewertung findet da statt. Wenn Personen beten, und damit meine ich ein regelmäßiges Gebet, nicht mal einmal zu Ostern oder zu Weihnachten, ja, oder so, sondern wirklich tägliches, regelmäßiges Gebet, wenn du mit Gott betest, wenn du mit ihm redest, wenn du dir Zeit nimmst, auch zu hören, dann ist herausgefunden, dass es eine Lücke zwischen dem Reiz und der Reaktion gibt. Ja? Manche Menschen von uns tendieren ja dazu, vielleicht durch ein Temperament, schnell zu reagieren. Und oh, da kommt mir jemand blöd, dann sage ich was Blödes zurück schnell. Ja, das liegt natürlich ein bisschen am Charakter, wie wir erzogen worden sind, unsere Tradition und so weiter. Aber es ist erwiesen, dass Menschen, die regelmäßig beten, dass es eine Lücke zwischen dem, dass es einen Reiz gibt, wenn der Reiz kommt, und die Reaktion kommt. Das heißt, der Mensch wird erstmal einfach mit einem Frieden überschattet. Er muss nicht sofort reagieren, er muss nicht sofort irgendwie dieses Problem lösen. Man ist gescheit vor vorschnellen Reaktionen, heißt es in der Studie. Und das Ergebnis ist, man ist gelassener. Das heißt, wenn du eine Person bist, die Tendenz hat, sofort irgendwie gleich Wände einzureißen oder Personen einzureißen, dann ist die Lösung für dich, Bete zuerst. Bete zuerst. Gott schenkt dir einen Frieden, da bin ich ganz gewiss. Das Reden mit Gott befreit, aber nicht nur das Reden, sondern auch das Hören. Und dann ist es gut, auf die Antwort zu warten. Und das ist eine Sache, die ich sehr schlecht kann, aber ich glaube, wir alle vielleicht in unserer schnellen Welt Probleme haben, ist geduldig zu sein. Geduldig zu sein. Zu warten. Gott redet und manchmal dauert das. Manchmal redet er ganz schnell. Manchmal redet er auch ganz anders, als wir uns das vorstellen. Jesus ist als ein mit Sorgen und Angst beschwerter Mensch in den Garten gegangen und als siegreicher, zugerüsteter und mit Frieden Gottes bestückter Messias herausgekommen, um eben diesem Kreuz entgegenzustehen. Und somit hat er letzten Endes den Tod und die Sünde überwunden, für dich und für mich. Wir müssen diesen Kampf gar nicht mehr kämpfen. Jesus hat es schon getan und das ermutigt mich total. Und ich bin ihm zutiefst dankbar dafür. Wisst ihr, jedes Gebet oder jedes so gesprochene wahre Gebet ist zeitgleich Anbetung. Wenn wir uns, ich sag mal im übertragenen Sinne, ganz nackig vor Gott machen und sagen, Gott, ich lege alle meine Fassaden ab, so bin ich, dann ist das zeitgleich Anbetung für ihn. Sagen, Gott, ich kann nicht anders als mit dir. Ich will mit dir gehen. Ich will, dass du Mittelpunkt meines Lebens wirst und bist und bleibst. Mein Wissen ist Stückwerk. Sein Willen eben besser für mich. Jesus betet diese wundervollen Worte, dein Wille geschehe. Das bringt Hoffnung, weil wir uns auf Gottes Wort stützen. Ich nehme meine Last, meine Sünden, ich nehme meine Sorgen, mein Stolz, alle Dinge, die mich beschweren, an die ich festhalte, und ich übergebe sie Gott. Hey, und wir halten alle an irgendwas fest. Und das muss nicht was Materielles sein. Oft genug ist es unser Stolz. Die Ziele und Wünsche, die wir uns für unser Leben stecken, die vielleicht auch gut sind, Ziele, die wir nicht immer erreichen können, die verlieren nicht an Wertigkeit, wenn wir dieses Gebet beten, dein Wille geschehe. Das heißt nicht, du gibst alles aus deiner Hand und Gott macht nur noch und du sitzt daneben und beobachtest das Spiel deines Lebens und du spielst nicht mit. Das bedeutet das nicht. Aber sie bekommen eine andere Wertigkeit. Dein Leben bekommt eine andere Wertigkeit, wenn wir diesen Satz beten, dein Wille geschehe. Aber ich glaube, so ein Gebet ist auch nur betbar, wenn irgendwie Vertrauen vorausgeht. Es ist nicht schlimm, wenn du dieses Gebet jetzt gar nicht beten kannst. Wenn du das Gefühl hast, nee, ich gebe dafür zu viel ab und zu viel weg. Aber ich glaube, so funktioniert das bei Gott, dass wir ihm Dinge abgeben. Ich stelle mir das immer irgendwie so vor, wenn meine Seele irgendwie, bevor ich Jesus kennengelernt habe, irgendwie wie dunkel war oder schwarz war und ich nehme einen Teil raus und dann ist da eine Lücke und ich gebe sie ihm, dann füllt er diese Lücke. Ich glaube, so funktioniert das, dass wir immer wieder zu Gott kommen dürfen und ihm Dinge geben können. Eines der schwersten Dinge im Leben ist es zu lernen, etwas anzunehmen, was wir nicht begreifen. Wir haben nicht alles in unserer Hand. Die Probleme, die auf uns zukommen, die können wir vielleicht gar nicht lösen. Wir haben auch nicht immer wirklich, was Gottes Wille ist. Und dann trotzdem dieses Gebet zu beten, dein Wille geschehe, ist vielleicht auch kein einfaches. Aber anzuerkennen, dass sein Wille wirklich der beste Weg für uns ist, ist ein Schatz. Und Jesus gelingt es, weil er nicht am Heilsplan Gottes zweifelt, am Heilsplan seines Vaters. Er weiß ganz genau, welchen Weg er gehen muss. Und ich glaube, wenn wir das beten, dein Wille geschehe, dann heißt es auch, sich in Gottes Plan einzufügen. Lass uns mit Jesus da im Gebet eins machen. Und ich freue mich total auf Annikas Part jetzt, wo sie auch genau das nochmal uns erzählen kann, was sie so erlebt hat, dieses Gebet zu sprechen. Dein Wille geschehe. Vielen Dank.
Genau, ich habe euch eine Frage mitgebracht, und zwar, was ist denn dein Gethsemane? Und das könnt ihr euch, steht vielleicht so ein bisschen über über diesen Teil. Was ist euer Gethsemane? Ich bin sicher, jeder hat eine oder mehrere Gethsemanes in seinem Leben. Wie wir von den persönlichen Einstellungen und dem Gebetsleben von Jesu erfahren haben, möchte ich euch von einem meiner Gebete erzählen, wo ich andere gebeten habe, aus der Gemeinde für mich zu beten. Im Juni 2018 habe ich verschiedene Frauen gebeten, für mich zu beten und habe eine Mail geschrieben. Und in dieser Mail schrieb ich auf, was mich belastete. Und was ich dann erlebte, war wirklich einfach erstaunlich. Sofort nach dem Abschicken dieser Mail, bis heute waren und sind meine Sorgen oder Ängste oder wie man das so beschreiben kann, weg. Für mich ist es erstaunlich und auch wirklich bis heute irgendwie ein Wunder, weil ich merkte, dass diese Sorgen einfach zu groß für mich wurden und die wurden richtig zu so Riesen in meinem Leben. Und mir war irgendwie klar, ich brauche jetzt einfach mal das Eingreifen Gottes. Und das ist für mich auch ungewöhnlich, weil ich bin zwar auch ein emotionaler Mensch und fühle auch viel, aber ich kann auch ziemlich gut Sachen steuern, auch durch, wie ich aufgewachsen bin, so, das musst du jetzt einfach so sehen und dann musst du jetzt irgendwie durch und vielleicht kannst du ja das nochmal tun oder vielleicht gibst du dir da Mühe und dann wird das schon. Und du musst jetzt auch Sachen praktisch angeben, vielleicht hattest du jetzt eine Phase, in der dich Sachen irgendwie betrübt haben oder so, aber jetzt geht's vorwärts. Und da war irgendwie klar für mich in dieser Situation, ich kann das nicht rational lösen. Das funktioniert nicht. Und diese Möglichkeit gibt es auch bis heute nicht. Ich kann diese Sorge nicht praktisch lösen, aber Gott hat sie gelöst. Bis heute. Und ich habe mich im letzten Jahr oft gefragt, was ist denn da passiert und warum? Warum ist das denn so? Und ein Freund von Martin erzählte mir mal, dass er irgendwann alle Gebetsformen in seinem Leben so durchprobiert hat. Er hatte auch eine Schwierigkeit in seinem Leben. Dann hat er erzählt, ja, ich habe gebeten, Gott, verändere du doch die Situation. Ich habe gefleht, ich habe seine Größe proklamiert. Gott, du stehst über allem und ich spreche den Sieg aus, was auch immer er gebetet hat. Er hat ihn gelobt, er hat ihm gedankt und er meinte dann zu mir, und das hat mich irgendwie echt beeindruckt, im Ergebnis bleibt für unser Leben, dass wir lernen, wie im Vater unser es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich fand das echt total spannend, dass dieses Vater unser, das ja viel früher in der Bibel steht, dass das Jesus später auch nochmal so tief persönlich an seinem eigenen Leib erfährt, dass es nicht einfach nur so ein Gebet ist, so eine Lehreinheit, ich bringe euch jetzt das Vaterunser bei, sondern ich finde in diesem Moment in Gethsemane, das hat mich total begeistert, wie praktisch Jesus das, also begeistert ist vielleicht der falsche Wort, berührt, wie praktisch Jesus diese Lehreinheit an seinem eigenen Leben irgendwie erfahren hat. Und ich glaube, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, was ist denn passiert in meinem letzten Jahr? Ich glaube, das, was in meinem Leben passiert ist, kann ich in Anlehnung an Lukas 22, Vers 42 sehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Und so nehme ich das einfach. In mir ist dann seit letztes Jahr Juni Ruhe in meine Sorgen eingekehrt. Und es geht mit all meinen Sorgen gar nicht mehr um mich. Nämlich nicht Annika first, nicht Amerika first, sondern Gottesreich first. Und in meinem Zeugnis ging es jetzt um Sorgen, aber es müssen ja auch nicht immer Sorgen sein, was unser Gethsemane ist, sondern um alle Themen und Prioritäten in unserem Leben, die uns möglicherweise von Gott trennen. Und ich möchte euch total ermutigen, lasst uns doch eins machen mit dem Gebet Jesu in seiner letzten Stunde und gebt Gott doch Priorität in den Prioritäten, wo er vielleicht noch nicht Priorität hat. Und seid doch einfach richtig frei, ihm zu vertrauen. Und ich frage euch nochmal, was ist denn euer Gethsemane? Wer betet mit dir? So wie Jesus sich Menschen gesucht hat, die mit ihm beteten, oder so wie ich, als ich ihm Unterstützung suchte. Das mit Jesus war natürlich jetzt nicht die schönste Erfahrung, aber ich habe eine sehr positive Erfahrung gemacht, was es bedeutet, Menschen sich nicht zu schade zu sein, einfach mal zu jemandem zu gehen und sagen, da komme ich nicht weiter. Und dann auch mal ehrlich zu sein, nicht so, ja, ich habe Schmerzen in meinem Knie, sondern was hat man denn vielleicht noch? Man hat Angst vielleicht. Vielleicht ist es vielmehr die Angst, gar nicht der Schmerz, sondern die Angst, was dann kommt, die Angst, nicht mehr laufen zu können, was auch immer. Oder wenn es um Prioritäten geht, zu sagen, auch jemandem ehrlich zu sagen, ich habe Prioritäten in meinem Leben richtig falsch gesetzt und jetzt erzähle ich dem auch mal wirklich, was das gewesen ist, damit derjenige dann auch konkret für euch beten kann. Also, was ist dein Gethsemane und wer betet mit dir? Das ist so meine Frage. Und der zweite so Kernpunkt, wo ich mir wünschen würde, dass für jeden auch in der Gemeinde, Gottes Wille und sein Reich ist das Beste, was wir von Gott bekommen können. Es ist nicht der 1b-Plan, sondern es ist das Beste. Und es ist vor allen Dingen auch ein Türöffner für eine tiefere Gottesbeziehung. Da wir uns mit Jesus im Vater unser eins machen, da liegt auch eine Verheißung drauf. Nämlich trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und euch wird der Rest zufallen. Also ja, ich kann euch da einfach nur total ermutigen.
Vielen lieben Dank. Wir wollen, wir haben in unserer Vorbereitung ein Lied gefunden, das wollen wir gerne abspielen. Ihr könnt das gerne schon bereithalten. Das heißt, Where Heaven Met Me, Gethsemane, Where Heaven Met Me. Das ist ein englisches Lied, lasst es auf euch wirken. Das heißt dort im Text, dort tat es weh, weil die pure Liebe der himmlischen Dimension auf die Menschen fällt. Und es hat uns total berührt, Oh the Power. Und es heißt, was ich vorhin gesagt habe, dass da der Sieg errungen wurde. Jesus ist da König. Obwohl es erstmal sich so liest, diese Bibelstelle in Lukas 22, wie ein Versagen oder Jesus hat Angst und ist da belastet, aber dass es ein siegreicher Moment war. Und auch Annika empfindet das auch im Nachhinein, wo so Sorgen und sie belastet hat, sie konnte siegreich rausgehen, so, ne? Auch wenn vielleicht Probleme sich nicht sofort lösen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde eben auch dorthin kommen. Ne? Wir sind alle auf dem Weg. Ich hatte noch mal einen Impuls, wenn es dir so geht und du dich allein fühlst. Wir haben als Gemeinde ein ganz volles Konstrukt, das nennt sich Hauskreise. Das sind für mich im allerbesten Fall Orte, wo wir uns öffnen können, wo Menschen sind, mit denen wir beten können. Und wenn du einen Hauskreis suchst oder wenn du schon eine Weile ringst, dann sprich doch unsere Pastorin Regina an. Wir können da was klären und möglich machen. Ja? Wir wollen wirklich auch Gemeinschaften bilden hier und auch Gebetspartner finden. Wenn du dich in irgendeiner Weise angesprochen fühlst, wir haben die Möglichkeit, Abendmahl zu nehmen. Wir werden direkt im Anschluss dieses Liedes auch Anbetung und Lobpreis haben. Ihr könnt zum Abendmahl gehen mit jemandem zusammen und das für euch bebeten. Es wird aber auch ein Gebetsangebot geben. Meistens ist das hier hinten und nehmt das gerne in Anspruch.